At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu natürlich einer neuen Folge mit vier Rebweinsorten ist, glaube ich, falsch, Michael, oder? Rebweinsorten, kann man das sagen?
Ich finde, alles, was du sagst, hört sich sehr richtig an, Lars, wenn du mich so jetzt direkt fragst. So, beginnen. Man würde ja tatsächlich Rebsorten sagen, aber es sind Weinsorten, Weinreben, Rebsorten, Rebweinsorten ist eine Neuerfindung. Vielleicht jetzt schon das Wort des Jahres, mitten im Februar schon vielleicht von dir kreiert, wer weiß es. Als Spiegel-Bestseller-Autor, Lars.
Und ich sage es.
Exklusiv, du bist Spiegel-Bestseller-Autor. Das hat man Applaus verdient von unserer Community.
Community. Ja, aber nichts mit Wein zu tun. Aber es sind drei, deshalb sage ich, es sind vier Weine, vier Weißweine mit zumindest Sorten, die wir nicht immer dabei haben. Silvaner, Sauvignon Blanc öfter dabei, Scheurebe und das erklären wir nachher, Hasennest. Hasennest ist keine Rebsorte, aber es klingt sehr viel, Axel, es klingt vielversprechend, Hasennest, oder?
Ja, klingt irgendwie niedlich.
Ja, Müller-Thurgau ist die Rebsorte, die sich dahinter versteckt. Genau, und Hasennest ist natürlich, was ganz laut draufsteht. Laut, das ist vielleicht ein guter Übergang, um unseren Gast vorzustellen. Nein, das stimmt gar nicht. Wir haben einen super Typen zu Gast, einen umtriebigen Geschäftsmann, einen Spitzenkoch, einen Hotelier, einen Weingutsbesitzer, eine fränkische Frohnatur. Heute zu Gast ist Christian Stahl. Herzlich willkommen.
Danke, Michael. Vielen Dank. Vielen Dank, Axel. Vielen Dank, Lars, dass ihr mich eingeladen habt. Ein großes Vergnügen mit euch.
Was bist du denn vor allem von all dem, was Michael eben aufgezählt hat?
Am wenigsten bin ich Hotelier, weil ich nicht so viele Zimmer habe. Aber ich bin natürlich in erster Linie, also von der Ausbildung her bin ich Winzer, ich bin Weinbauingenieur, habe irgendwann mal in früheren Zeiten Weinbau gelernt, dann Weinbau studiert und das Thema die kulinarische Geschichte war eine logische Schlussfolgerung aus diesem Interesse für die Kombination von Essen, für die Weiterentwicklung des Küchenstils, des Weinstils bei uns. So probiert man dann ein bisschen aus und ruckzuck hat man ein Restaurant, das man führt. So ist es im Leben häufig. Diese Geschichte mit Geisenheim natürlich, so hat das Ganze irgendwann angefangen. Ich habe während meiner Ausbildung schon Wein gemacht. So die ersten Gehversuche, habe während des Studiums dann den ersten Kontakt zu Stuart Pickett gehabt, der über unseren Müller-Thurgau Hasennest, dieses wieder der Loop Back auf das Hasennest, geschrieben hat.
Ich muss einmal erklären für alle, die nicht kennen, Stuart Pickett, so eine ein Journalist, ne? Eine Legende in Sachen Wein.
Ja, Legende hört sich immer so frisch gestorben an. Stuart ist bei bester Gesundheit und Stuart ist so wirklich ein absoluter Fachmann für national oder internationale Weine. Für mich ein sehr guter Freund des Hauses und hat damals schon auch viel stilprägend uns geholfen, in jungen Jahren durch seine Kommentare, durch die Tastings, die wir gemacht haben und natürlich auch für die Bekanntheit des Weingutes zu sorgen. Dadurch natürlich, dass ich damals im Gegensatz zu allen anderen Müller-Thurgau im Steilhang bei 68% Steigung, 68% Steigung kann man relativ leicht erklären, das ist so steil, dass wenn man einen Eimer auf den Boden stellt, der nicht mehr selbst stehen bleibt.
Du musst doch mal sagen, hat das Michael schon gesagt, der Winzerhof Stahl, wo finden wir den genau?
Der Winzerhof Stahl, den findet man da, wo man ihn nicht erwartet. Wir sind in einem, wenn man jetzt von Hamburg guckt, in den Süden Deutschlands, wir sind im Süden Frankens, Wir haben Würzburg im Norden, wir haben Rothenburg im Süden, wir haben quasi die A6 im Norden, die A3 im Norden, die A6 im Süden. Und die A3 und die A6 werden durchkreuzt von der A7. Das ist so diese Hamburg Richtung Skifahren Verbindung.
Hamburg-München auch, ne? Nicht? Ist Hamburg-München?
Ja, so München vorbei.
Ja, ja, so.
Eher so Hamburg-Kempten, glaube ich.
Ja.
Das heißt, wenn der Hamburger Schnee will, fährt er auf der A7, bis er aufhört. Und wenn er Wein will, geht er so kurz nach Würzburg runter von der Autobahn.
Dann ist er wie weit seid ihr von Würzburg entfernt?
35 Kilometer.
35. Da haben wir das noch eingeordnet. Und du sagst, Hotel ist klein, das heißt, wie viele Zimmer? Das Hotel ist auf dem Weingut.
Wir haben nur ein paar Zimmer, 7 Zimmer, die wir bespielen für unser Fine Dining Restaurant und für die Hochzeitslocation. Wir haben, also meine Eltern haben damals mit einer Hochzeitslocation angefangen. Wir haben das Ganze dann so ein bisschen aufgehübscht und aufmodernisiert, viel mit Barbecue, immer Viergangmenü. Das war der erste Schritt in diese Menüküche. Dann haben wir angefangen mit 7 Gang und Weinbegleitung und haben das immer so ausgebaut. Mittlerweile haben wir 15 Punkte, 2 Hauben im Restaurant, was schon ganz ambitioniert ist, dafür, dass es ja quasi meine Leidenschaft ist. Aber vermutlich aus diesem Grund macht es uns eben so viel Spaß.
Und du kochst auch selber?
Wenn es auf hat, bin ich da.
Wow.
So setze ich auf. Also das Fine Dining Restaurant.
Heißt wie das Restaurant, für alle die es nicht kennen?
Das ist das Weinrestaurant Stahl. Im Grunde genommen
okay.
Das Restaurant auf dem Weingut.
Da haben... Ja.
Mach du.
Leute, da wissen wir jetzt schon einzuordnen, 35 Kilometer von... Warst du schon mal in Würzburg, Axel?
Nee, ich habe gerade mal geguckt, wo das liegt. Das ist ja gar nicht so weit weg von Frankfurt. Da habe ich noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen Geografie. Aber ich war, glaube ich, noch nie in
Würzburg. Hast gerade geguckt, wo Würzburg liegt?
Ja.
Ja. Ja. Was war letztes Mal noch das, Michael? Ach, er war noch nie in Österreich, der Axel, ne? Das muss man ja auch sagen.
Er ist durchgefahren, ja. Doch.
Wir haben doch festgestellt, dass ich in Wien war.
Aber wo
warst du? In Bratislava stationiert und einmal kurz in Wien gewesen, in seinem Bratislava-Urlaub.
Wir müssen dringend mal mit Axel eine Reise machen, Michael. Der ist ja nur da, wo das Meer ist. Wollen wir gleich mal diese 4 Weine probieren? Aber bevor wir das tun, hat Michael noch eine Botschaft an euch alle. Und die ist ihm, glaube ich, ganz besonders wichtig.
Liebe Brüder und Schwestern, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Und das heutige Paket mit dem Winterhof Stahl von Christian Stahl zusammengestellt kostet 49,90 versandkostenfrei 4 Flaschen.
Das war natürlich eine Werbeeinspielung. Das ist schon mal gleich, da sehe ich Axel schon zucken, 49,90 durch 4, da sagt er, alles unter 10 Euro heute, ne?
Nee.
Da sagt er, alles unter 13 Euro.
Ja. Ja, gut, der eine kann nicht rechnen, der andere weiß nicht, wo Würzburg ist. Womit fangen wir an? Lass uns mal schätzen, Axel. Das ist jetzt so eine Sache, ist es jetzt eigentlich, oder euch beiden Experten, wäre es jetzt egal, wenn man so ein Tasting macht, mit welcher Rebsorte man anfängt? Oder gibt es da eine Reihenfolge? Wenn ja, verratet sie nicht, dann würden Axel und ich raten.
Ratet ihr mal und ich sage euch, was mein Rezept ist.
Okay, Axel, rate mal. Womit würdest du jetzt anfangen?
Ich würde mit der kleinsten Flasche anfangen. Das wäre bei mir die hier.
Silvaner, ist es der Silvaner bei dir?
Das ist Scheurebe.
Du würdest mit der Scheurebe anfangen.
Bevor ich jetzt hier wieder...
Nix sagen. Ich muss ja auch noch Tipp geben.
Jetzt wieder die berittene Garde von der Weinkontrolle da habe. Diese Flasche hat sich der Axel abgefüllt, weil er Angst hatte, das UPS...
Genau.
Heißt nicht von mir, dieses Ding da.
Nein. Also das kann man auf YouTube sehen, was Axel für interessante Flaschen hat. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Silvaner. Und jetzt bin ich gespannt, was dein Tipp ist und was deine Erklärung ist für die Reihenfolge.
Also ich beginne bei solchen Tastings immer ganz gerne mit der Scheurebe. Mhm. Einfach aus diesem Grund, weil Scheurebe ist ein sehr gewinnender Typ, der aber nicht zu vorlaut ist. Wenn du die Scheurebe einschenkst, dann hast du gleich zu Beginn des Tastings eine sehr angenehme Aromatik, die du gleich schon sehr präsent im Glas hast. Du hast eine super Balance, eine feine Würze und du hast als Sensoriker und Weintrinker ein Erfolgserlebnis. Mhm. Und deswegen fange ich gerne immer mit Scheurebe an. Wenn du mit Silvaner anfängst, wobei Silvaner in diesem Falle würde ich auf keinen Fall anfangen, weil es einfach der stärkste Wein der Serie ist. Und wenn du mit dem stärksten Wein der Serie, stärkste im Sinne von der mineralischste, der cremigste, der intensivste, der am spätesten gelesenste, der Wein aus die spezielle Traubenselektion, wenn du mit dem Besten anfängst, dann geht es ja ab diesem Zeitpunkt immer rückwärts. Ich würde immer mit etwas anfangen, wie die Scheurebe zum Beispiel, weil sie einfach ein gewinnender Typ ist. Danach würde ich Sauvignon machen, wenn wir schon in den aromatischen Rebsorten sind. Dann einmal kurz das Glas zwischenspülen und dann eben mit Müller-Thurgau und Silvaner weitermachen. Müller-Thurgau einfach aus diesem Grund, weil er so von seiner Salzigkeit, dieser feinen Pfeffrigkeit und Würzigkeit lebt. Und danach dann als Top nochmal obendrauf den Silvaner.
Michael, gibt es denn irgendeinen Tipp, den man den Zuhörerinnen und Zuhörern geben kann, wenn man verschiedene Weine ausprobiert, in welcher Reihenfolge man die trinken will, insbesondere wenn man nur Weißweine hat?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die keine pauschale Antwort hat. Also jetzt in unserem speziellen Fall, in diesem Paket haben wir ja drei Weine aus dem Jahrgang 2021 und der Silvaner ist aus 2020. Das ist schon mal ein Indikator, wenn man also weiß, wie der Jahrgang ist, ne, kann man eher sagen, man fängt eher mit den Jungen an oder mit dem Alten. Wenn 20 eher säurebetonter ist und 21 weniger, könnte man mit 20 anfangen. Das ist also der erste Indikator. Und dann geht es viel über den Zucker. Man würde also von trocken zu süß trinken. Je weniger Zucker, umso weniger einnehmend ist auch das Geschmacksbild. Wenn du mit einer Trockenbeerenauslese deine Verkostung startest, schmeckst du hinterher eigentlich nichts mehr. Ne? Also von daher von trocken nach süß. Und dann ist die Frucht auch entscheidend. Das ist, was Christian gesagt hat. Auch Müller-Thurgau kann durchaus aromatisch sein. Und deswegen spült man einmal das Glas aus, damit man möglichst neutral den Wein reinkriegt. Im Idealfall verkostet man dann einfach und überlegt sich, okay, in welcher Reihenfolge, also wenn ich einen Wein danach nicht mehr schmecke, also wenn ich einen Grauburgunder jetzt zum Beispiel nach dem Sauvignon Blanc trinken würde, würde ich wahrscheinlich sagen, der schmeckt ja gar nichts. Wenn ich aber mit dem Grauburgunder anfange, würde ich sagen, okay, der Grauburgunder, da kriege ich das und das, diese Aromen raus. Von daher muss es ein bisschen Selbstversuch auch und es gibt keine klare Vorgabe. Es ist natürlich das, was jedem Einzelnen doch so am besten schmeckt, auch von der Reihenfolge. Aber je lauter der Wein ist, umso später soll er kommen, weil umso mehr nimmt er den ganzen Gaumen ein.
Deshalb hätte ich nämlich gedacht, Christian, dass man den Sauvignon Blanc und auch die Scheurebe, die ja so ähnlich ist wie ein Sauvignon Blanc, eher zum Ende trinkt.
Ja, von der Logik her, die der Michael gerade gesagt hat, vollkommen richtig. Man würde normalerweise mit dem Müller-Thurgau, weil er der dezenteste ist jetzt von dieser Aromatik, würde man mit dem Müller-Thurgau beginnen. Dann kommt aber eigentlich die Scheurebe, dann der Sauvignon und dann am Ende völlig außer der Reihe der Silvaner.
Jetzt. Weil der beste Wein, was man ja aber vorher nicht, oder könnte man das jetzt wissen? Die Flasche ist anders, ne? Silvaner ist der Einzige, der so eine, wie heißt diese Flasche, eine bauchigere Flasche hat, ne?
Ja, Burgunderflasche heißt die Flasche und sie ist auch teurer. Das kann oft ein Indikator sein, der Preis, dass es eben was Wertigeres ist. Ältere Rebanlagen, größere Selektion, Holzausbau, was auch immer. Das heißt, der Preis kann schon durchaus ein Indikator sein, der die Reihenfolge auch mitdefiniert. Das haben wir vorher nicht gesagt, aber stimmt.
Aber wenn man nach dem Alkohol geht, dann...
Ja, Alkohol ist ja oft Zucker auch, also das geht oft einher und natürlich ist auch ein Rotwein mit 14 Alkohol und ein Rotwein mit 12, würdest du immer den mit 12 zuerst trinken. Aber ob jetzt 13,5 oder 14 ist nicht hauptausschlaggebend. Wenn es so eng benannt ist, dann ist auch viel, wie sich's anfühlt. Wir haben aber jetzt gerade einen Kommentar auch bekommen auf unserer Instagram-Seite von jemandem, der sagt, dass für ihn sehr wichtig sind diese Analysewerte auch, was Verträglichkeiten für viele Menschen betrifft. Und ich habe heute noch erst geantwortet und habe gesagt, ich bin seit über 20 Jahren
Weinsommelier auf Jamaika gearbeitet, habe in L.A. gearbeitet, habe in Berlin gearbeitet und seit vielen, vielen Jahren in Hamburg. Noch nie hat mich einmal ein Gast gefragt, wie viel Restzucker hat der, was ist der pH-Wert von diesem Wein. Das wurde ich noch nie gefragt, also was Unverträglichkeiten betrifft. Was schon gefragt wurde, wissen Sie, wie sich es mit dem Histamin verhält oder wissen Sie, welche Weine histaminärmer sind? Was ist mit dem Schwefel? Wissen Sie, welche Weine, das sind eher naturnahe Weine, die eben keinen großen zusätzlichen Schwefel auch brauchen in der Regel. Das werde ich gefragt, aber eben nicht jetzt, wie viel Restzucker, weil das, glaube ich, überfordert die Menschen, außer Axel. Axel fragt mich regelmäßig nach dem Restzucker beim Verkosten, aber so Gäste im Restaurant fragen das eigentlich nicht.
Aber genau, aber noch eine Frage, weil ich dachte immer, je weniger Alkohol, desto eher, also, oder wir hatten Weine, die waren wirklich ziemlich süß, die hatten relativ wenig Alkohol. Und ich dachte immer,
Das liegt mit dem Zucker dann zusammen. Natürlich ist dann, geht's ja runter bis vielleicht 5, 5, 5,5, 6 Alkohol. Das ist natürlich wahnsinnig süß, ja, oder so normale Kabinetts, die vielleicht 7,5, 8, 9 Alkohol haben. Da hast du recht. Das ist schon ein Indikator. Also wenn die Alkoholzahl mindestens einstellig ist, eigentlich kann man schon sagen, 10, 10,5, 11 oder weniger, ist in der Regel nicht trocken, ist nicht machbar, dass das dann noch trocken ist. Also muss einfach gewissen Zucker auch noch drin haben. Und dann ist es natürlich so, dass das mit dem wenigen Alkohol nicht zuerst getrunken werden sollte. Okay. Faustregel. Gibt immer Ausnahmen. Wenn ich Ausnahmen habe vorweg, kann ich einen feinherben Riesling trinken und dann zur Vorspeise etwas mit trockenen starten, obwohl der mehr Zucker hat als dann die Vorspeise, weil es dann eben passt. Es ist sehr kompliziert, aber deswegen gibt es ja auch den Podcast, dass wir genau darüber sprechen.
Ich denke auch, Christian? Natürlich und aus der Sicht bei uns aus dem Restaurant, wir beginnen natürlich immer ganz gerne mit sowas wie Scheurebe oder Sauvignon, wenn wir gerade im Sommer irgendwie was haben wie Ceviche oder sowas oder irgendwie irgendwas mit grüner Mango, grüne Papaya, Chili, Koriander, in diese Richtung vielleicht Zitronengras, Limette, Kaffeelimettenblätter, alles was in diese Richtung geht. Oder wenn es dann ein Stück gebeizter Fisch oder ein Fischkrudo ist, einfach oder Jakobsmuscheln vorneweg. Wir haben mal eine Ceviche von der Jakobsmuschel mit Mango gemacht und Chili, das war sehr süß, sauer und scharf. Da hat das mit der Scheurebe und oder dem Sauvignon sehr gut gepasst. Wenn da die Säure nicht so hoch ist im Essen und der Sauvignon hat so ein bisschen mehr, kann man das auch ganz gut ausgleichen damit. Und dann beginnen wir gerne mit sowas Aromatischem und gehen dann aber über, wenn dann die anderen Gänge kommen, wenn es dann irgendwie übergeht zu irgendwie Seefischen oder sowas, wo die Weine dann plötzlich wieder dezenter werden von der Aromatik. Deswegen, und sowas wie Scheurebe auf der Terrasse als Solitär vorneweg eben immer sehr gut, finde ich.
Kannst du natürlich auch beim Essen leichter machen, weil das Essen immer wieder neutralisiert auch den Geschmack. Wenn du jetzt nur die Weine trinkst und nichts dazwischen hast, ist das schon ein bisschen schwierig. Aber lass uns über die Scheurebe sprechen. Christian, und ich habe gleich eine Frage. Es ist mein allererster 21er Wein. Also das ist der erste Wein aus dem Jahr 2021. Erzähl mal kurz, was ist das für ein Jahrgang? Was kommt jetzt auf uns zu?
21 war für uns ein wunderbarer Jahrgang. Wir haben durch die Bank ein 0,5% weniger Alkohol bei Vollreife gehabt als im 220er. Das heißt, die Weine sind sehr elegant, nicht zu schwer, sehr von dieser Mineralität und Salzigkeit geprägt, haben eine glasklare Aromatik, weil wir in diesem Jahr auch so ein bisschen, man muss ja auch sagen, durch so ein gewisser Zufall gehört auch immer dazu. Wir hatten natürlich ein sehr feuchtes Frühjahr, haben in dieser Zeit sehr gut gearbeitet mit Blättern und die Trauben eben in die Luft gehängt und hatten dadurch die perfekte Situation im Herbst 100% gesundes Traubenmaterial ernten zu können. Wir gehen ab dieser Stufe, die ihr jetzt probiert, gehen wir die Weinberge 3-4 Mal zum Teil durch und lesen immer wieder Trauben raus, um gerade in so einem feuchten Jahrgang, wo so viel Wasser im Boden war wie 2021, so peu à peu langsam die Menge der Trauben im Weinberg zu reduzieren, um den Ertrag zu reduzieren und das nicht zu schnell zu machen, um dann eben nicht so in die Fäulnis zu gehen. Und das hat in diesem Jahr perfekt gepasst. Das hat sehr gut funktioniert. Das, was ihr jetzt im Glas habt, ist natürlich eine frühe Füllung. Wir machen natürlich eine frühere Füllung, die dann eher etwas salziger ist, wenig nicht so viel Hefekontakt hatte. Die Hauptfüllung machen wir im März. Das kommt dann jetzt so in 3 Wochen.
Kann ich das am Etikett erkennen, was das für eine Füllung ist? Als normaler, also als Laie?
Das kann man nicht, das kann man ja vielleicht über die Losnummer, aber das kann man eigentlich nicht erkennen.
Okay.
Es ist auch nicht so entscheidend. Es ist so, dass dieser Wein dann auch irgendwann so im Mai, Juni, wenn dann die Bestände, die früheren Füllungen verkauft sind, irgendwann die späteren Füllungen nachkommen. Aber da ist natürlich kein enormer Stilwechsel jetzt dabei. In dieser Zeit, in dieser Jahreszeit, wenn man die Weine probiert, sind sie natürlich immer sehr, sehr frisch, sehr aromatisch und haben diesen Primärcharakter, diese Primärfrucht. Natürlich, das ist so das, was wir auch da zeigen wollen in dieser Jahreszeit.
Axel, was schmeckst du? Primärfrucht, das ist ein gutes Stichwort. Es riecht natürlich sehr Sauvignon Blanc-mäßig, aber nicht ganz so stark. Es riecht nach Kräutern, aber was schmeckst du? Du hast ja schon probiert.
Ich konnte, nachdem es mir so in die Nase geduftet hat, mich nicht an mich halten und musste es probieren. Und es schmeckt so gut, wie es riecht, finde ich. Also genau, was du sagst, ne? Also diese Frische und in der Nase hatte ich jetzt so ein bisschen schon dieses Steinobst, aber auch so vielleicht was Grünliches, grüne Apfel oder sowas. Hätte ich jetzt gesagt und geschmacklich. Ich kann es gar nicht ausspucken. Ist das schon erhalten? Also es ist fruchtig, es ist ein bisschen salzig und es ist toll. Es ist toll, es ist richtig toll.
Ich finde es sogar sehr salzig. Also ich finde es ziemlich krass salzig sogar, was mich eher überrascht, weil ich viele Scheureben eher. Also ich würde das Salzige immer mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch einherbringen und oft fehlt mir das bei der Scheurebe, ist auch gar nicht schlimm, weil es kann ein locker tänzelnder Wein sein, aber das Salz, ich mag das immer. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen, dass es sehr gut zum Essen auch passt, wenn man dieses Salz eben hat und die Aromatik ist eben nicht zu laut, sie ist aber schon da, es ist also ein guter Kompromisswein auch für Leute, die sagen, ich habe Gäste, die sehr gerne eben Sauvignon Blanc, also ja diese aromatischen Weine mögen. Und ich selber muss das nur begrenzt haben, weil es mir sehr schnell dann nervt. Dann kann das schon ein guter Mittelweg sein.
Wir haben natürlich an dieser Scheurebe-Stilistik schon auch eine ganze Zeit lang gefeilt, was natürlich mit dem Erntezeitpunkt beginnt im Weinberg. Wenn du sehr früh erntest, hast du natürlich eine andere Aromatik. Daher diese gestaffelte Lese. Das erste Mal Scheurebe haben wir, glaube ich, ausgebaut 2006, ein Jahr nach meinem Studium. Ich weiß noch, als ich studiert habe, da so kommt auch diese Verbindung zu Silkes Weinkeller. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Der John Philip Couch und ich haben zusammen studiert.
Ah, John Philip Couch, muss man sagen, ist der Geschäftsführer von Silkes Weinkeller.
Der Geschäftsführer, genau. Und Johnny und ich haben studiert und irgendwann hatten wir ein BWL-Projekt, bei dem wir ein fiktives Weingut gegründet haben und so ein Planspiel gemacht haben. Rückblickend betrachtet würde man uns, wenn man das durchliest, würde man uns unterstellen, dass wir alle möglichen Sachen geraucht haben, was wir nicht getan haben. Weil es einfach
eigentlich total schade eigentlich
rückblickend betrachtet schade, weil wir es beide sehr gut bestanden haben, aber es war eigentlich absurd. Und irgendwann ruft mich der Philipp an, so wahrscheinlich 2008, 2009, 2010, und da sage ich, Mensch, Philipp, du rufst an, du willst mit mir das Weingut gründen oder wie? Und dann sagt er, nein, er ist Geschäftsführer bei Silkes Weinkeller. Es muss irgendwann in dieser Zeit gewesen sein, eine gewisse Zeit nach dem Studium. Und dann bin ich natürlich gleich auf www.silkes-weinkeller.de gegangen und dann sah ich, Mensch, jetzt blond, adrett aussehend und eine Frau. Ja, dann sagt der Philipp, nein, er ist immer noch, wie er war. Er ist Geschäftsführer, das ist wirklich die Silke. Wer das Bild mal sehen will, ich glaube, das ist auf der Website noch vorhanden.
Welcher Spruch?
Genau, hat er mir dann erklärt, dass das die Gründerin von Silkes Weinkeller ist. Und dann haben wir so unsere ersten Gehversuche gemeinsam gemacht. Ich glaube auch Scheurebe war so eine der ersten Rebsorten, die Philipp dann mal gekauft hat. Zwischenzeitlich haben wir dann mal mehr, mal weniger gemacht und in den letzten Jahren aber wieder einiges zusammen. Und daher eben die Verbindung zur Silkes Weinkeller eben über den Johnny.
Das und was sagst du denn, wenn Michael jetzt sagt, ja, die Scheurebe ist mir oftmals nicht ernsthaft genug? Das ist ja auch so eine Rebsorte, die manchmal so ein bisschen diskriminiert wird, oder? Sie wird oft nicht ernst genommen tatsächlich. Warum ist das so?
Ja, da hat Michael absolut recht. Ich meine, ich würde sagen, Michael, wenn die Scheurebe nicht ernst genug ist, dann trink Sämling 88.
ja, sehr gut, ja. Was ganz anderes als die Scheurebe.
Michael hat natürlich recht. Scheurebe, als ich Winzer gelernt habe, war häufig restsüß, wurde so als halbtrocken gefüllt, was natürlich in der Logik eigentlich nicht so schlecht ist, weil diese Aromaten sehr häufig zuckergebunden, Zucker und Alkohol gebunden sind und du natürlich mit 18, 19 Gramm Restzucker nochmal viel stärker diese gelbe Pfirsich-Aprikosen-Aromatik im Glas hast, als wir das jetzt haben. Aber genau das wollte ich ja nicht. Ich war von Beginn an auf der Seite, dass ich gesagt habe, Scheurebe mit 3-4 Gramm Restzucker, das ist, wird dann dezent, wird salzig, wird subtiler. Schon immer auch auf der Suche nach einer Scheurebe-Stilistik, was man auch erst mit älteren Reben in dieser Art erreichen kann, die einem eben, wie Michael ganz richtig gesagt hat, nicht nach dem ersten Glas auf die Nerven geht.
Ist extrem salzig, ne? Axel, hast du das auch, wenn du jetzt mit der Zunge über die Lippen gehst? Dann ist da überall Salz.
Ich weiß nicht. Also ich,
hast du nicht?
Also ich finde es schon salzig, aber jetzt gar also auch nicht so,
nicht so extrem.
Krass. Aber eine Frage, du sagtest, dass die Aromatik verändert sich, also wenn ihr das früh sozusagen lest und später nochmal, wie verändert sich das dann?
Es wird immer gelber. Die Aromatik wird immer gelber. Okay. Du sie liest und natürlich geht die Säure zurück. Vom Prinzip her ist es relativ einfach erklärt. Das ist bei Sauvignon wie bei Scheurebe, wie bei allen Rebsorten eigentlich so. Du hast ein gewisses Level an Zucker und du hast ein gewisses Level an Säure. Und das bewegt sich irgendwann in diese Richtung. Das heißt, in den kalten Nächten bleibt eigentlich die Säure erhalten. In warmen Nächten nimmt die Säure ab. Mhm. In kalten Nächten entsteht Aromatik, diese tropische Aromatik, die ja nicht irgendwie da reingeschüttet wird, sondern die Beeren, die schmecken ja exakt genauso, wie ihr es jetzt im Glas habt. Alles, was im Grunde genommen ist es nicht möglich, einen Wein zu machen, der anders schmeckt, wie die Beeren, die ihr schon im Weinberg habt. Bei Sauvignon ganz extrem. Diese Aromatik, du weißt im Herbst schon, wenn du die Beeren von Sauvignon probierst, wie das Ding schmecken wird, wenn es später Wein wird.
Ja, wobei du kannst mit der Hefe natürlich schon viel beeinflussen, auch was die Aromatik betrifft. Also da gibt es ja...
Nicht über Long Term. Vielleicht mal über 2-3 Monate, aber was am Ende des Tages bleibt, ist das, was wirklich aus der Traube kommt. Und
das stimmt, aber ich muss einmal kurz einhaken, Christian, weil natürlich, wir machen das nicht. Wir machen diesen Podcast auch, damit Menschen mehr als 3,06 € ausgeben für eine Flasche Wein. Aber sehr, sehr viele Weine, die werden nicht älter als 3 Monate, weil sie dann nämlich getrunken werden. Und sei jetzt mal vielleicht nicht aus Deutschland, vielleicht aber auch aus Deutschland, aber auch aus Südafrika. Ich weiß, ich war vor Ort und die sagen, wir nehmen 10, 12 verschiedene Aromahefen. Die macht den Mango, die macht den Pfirsich, die macht den Papaya. Und das sind Weine, die zerfallen natürlich nach 2 Jahren. Das kannst du gar nicht mehr trinken. Aber das wird nicht so alt, weil die Leute, das kommt ins Regal und wird am gleichen Tag gekauft und wird am gleichen Abend getrunken und fertig und weg ist es. Also es gibt schon auch Weine, damit beschäftigen wir uns nicht, aber Menschen leider, die unseren Podcast nicht kennen, trinken sowas, das dann eben für den Moment auch schmeckt, wenn du es anders nicht kennst, aber das bestimmt nicht die Nachhaltigkeit, 100%ig bin ich bei dir, aber geben tut es das schon und das auch gar nicht so wenig.
Aber weiß man denn, wie schnell eigentlich so ein Wein nach dem Kauf getrunken wird? Du sagst, wie viel Prozent der Weine werden eigentlich mehr oder weniger innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Kauf?
Also ich weiß aus der Zeit, dass ich in Kalifornien gelebt habe, dass das immens hoch ist. Also das liegt bei, weiß ich nicht, 80% oder so der Weine, die dort produziert werden, die wirklich für den Massenmarkt gemacht sind, werden quasi innerhalb von der Lebenszyklus ist eine Woche. Also eine Woche bis vom Abfüllen, bis es dort ist, bis es im Regal ist, bis der es kauft, bis es getrunken ist. Die Leute haben auch den Platz gar nicht, das zu lagern. Die nehmen das bei ihrem Einkauf mit. Und dann wird es gekühlt und dann wird es auch schon getrunken. Also von daher.
Und über welchen Zeitraum wird es getrunken?
Nein, das wird.
Ja, im Zweifel meistens an einem Tag, ne?
Ja, ja, das allermeiste am gleichen Tag oder nach zwei Tagen, aber die würden das natürlich nach drei Tagen, kannst du es auch wegschütten, kannst du auch nicht mehr trinken dann.
Meine These ist, das ist das, was ich bei Freunden beobachte, dass Weine auch über mehrere Wochen getrunken werden. Und,
ja, krass, was sind das?
Ja, das aber so, ich glaube,
ich kenne niemanden, aber, der über mehrere Wochen. Es ist wie jemand sagt, ich habe eine Tafel Schokolade über drei Wochen gegessen. Ich kenne solche Menschen gar nicht. Ja. Ich glaube gar nicht, dass es die eigentlich wirklich gibt, dass doch, man das kann. Doch, oder eine Chipspackung immer wieder zumachen. Dass man nur drei Chips nimmt und dann packt man wieder so ein Ding, dass sie, wo ich denke so, Axel, ich muss mehr mit dir abhängen. Ich muss in diese Welt eintauchen, der Zurückhaltung und der Konservativen. Also du kennst Leute, die den Wein offen über viele Wochen im Kühlschrank...
Hab ich früher gemacht und ich wusste nicht, dass er nicht mehr schmeckt. Und dann habe ich getrunken.
Wenn er dir geschmeckt hat, hat er ja noch geschmeckt. Dann musst du ja nichts wissen. Wenn du ihn mochtest, dann hat er dir ja noch geschmeckt.
Genau. Und dieses, weißt du, und dieses Nichtwissen, das hast du mir genommen, du Schuft.
Ja, das ist richtig, ja. Das ist richtig.
Wir sind ja auch in einer gewissen Bubble es gibt ja immer diese Statistiken, in welchem Preisbereich Wein am meisten auf der Welt gekauft wird. Deswegen sage ich, wir sind ja auch in einer Bubble von Leuten, die Wein als Kulturgut anders wahrnehmen, als jetzt von jemandem, der für 2,99 eine Flasche nimmt, trinkt sie am gleichen Abend und hat wieder vergessen, was es war, hauptsache das Etikett hat geschmeckt. Und hat gut ausgesehen. Wobei ich jedem empfehlen kann, um eben selber für sich herauszufinden, welche Weine gut funktionieren, welche Weine handwerklich hochwertig gemacht sind, ist es eigentlich relativ einfach. Kauft eine Flasche, macht sie auf, oder diese Flaschen, die ihr von uns jetzt kauft, macht sie mal auf, trinkt sie mal aus, so bis hier, und dann lasst sie mal eine Woche im Kühlschrank stehen.
Bis zur Mitte der Flasche, ne? Ja.
Mhm. Ja, so ein Glas austrinken und zwei Gläser drin lassen. Und dann lasst sie mal eine Woche im Kühlschrank stehen, noch besser momentan auf dem Fensterbrett, sonnenabgewandt, Nordseite, das ist der beste Kühlschrank, sage ich immer. Wenn ihr sie im Kühlschrank stehen lasst, niemals in der Tür, weil sonst schüttelt ihr sie jedes Mal, wenn ihr euch irgendwas aus dem Kühlschrank holt, was eine schlechte Idee ist.
Das ist jetzt ein wichtiger Hinweis, weil alle, die ich kenne, Axel, du auch, haben die Weine in der Kühlschranktür, weil nur da passen sie rein. Ja,
aber ist eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst.
Warum?
Ja, du stellst eine angebrochene Flasche in die Kühlschranktür und du schüttelst sie mit jedem Mal, wenn du auf und zu machst. Und das ist halt einfach nicht optimal. Du hast eine gewisse feine Kohlensäure, das merkt ihr jetzt auch. Das ist eine Gärkohlensäure, die da drin ist. Und diese Kohlensäure, die schüttelt ihr aus der Flasche heraus, aus dem Wein heraus. Diese Kohlensäure nimmt natürlich Aromatik mit. Und im Grunde machen wir das, was wir im Glas machen, sehr schnell. Wenn wir das Glas drehen, machen wir das ja nicht, weil wir versuchen, intellektuell auszusehen, sondern weil wir versuchen, diese Aromen, du schon, Michael, hast du gesagt?
Ja, sicher.
Aber im Grunde macht man, hier habe ich eine Kaffeetasse, man macht eben diese Nummer, damit man den Wein an der Glasoberfläche eben benetzt und die Oberfläche des Weines vergrößert, damit natürlich den Aromen, die flüchtig sind, die Möglichkeit gibt, aus dem Wein herauszutreten. Deswegen ist es ja immer die Abfolge schwenken, riechen, trinken. Das machen ja die Weinleute nicht, weil sie schlau aussehen wollen, sondern weil man eben über diesen Geruch und dann den Geschmack natürlich nochmal ein schönes Erlebnis hat.
Also man kann sagen, durch diese Lagerung in der Kühlschranktür schüttelt man so ein bisschen die Aromen weg, so ganz, ganz vereinfacht gesagt. Du wolltest aber eben noch erklären, Flasche ungefähr bis zur Mitte austrinken, dann eine Woche ins Kühle stellen und was dann machen? Dann probieren und wenn sie dann schmeckt, ist es ein guter Wein?
Ja, dann würde ich sagen, dann ist es zumindest kein Schrottwein. Ne? Also du hast halt, wenn du die Weine mit der Hand liest, beziehungsweise sorgsam liest, sorgsam im Keller umgehst, nicht übermäßig pumpst, eben was gutes Winzerhandwerk eben ausmacht, dann schafft es ein Wein, sowas auszuhalten. Du hast eine gewisse Menge an Luft in der Flasche. Und wenn die Flasche verschlossen ist, die Flasche ist hier noch so voll, Die Flasche ist verschlossen. Der Wein schafft es, mit diesem Anteil Luft fertig zu werden. Deswegen sage ich, ein Glas raustrinken, zwei Gläser drin lassen, dann entwickelt sich der Wein auch noch. Dann zeigt er auch, wenn ihr dann ein paar Tage stehen lasst, zeigt eine schöne Aromatik. Ist dann gerade bei jung gefüllten Weinen, gebe ich das immer auch als Tipp, wenn ihr frisch gefüllte Weine habt, 2021er, trinkt ein Glas, lasst die Flasche über Nacht außen auf dem Fensterbrett stehen, solange es jetzt nicht minus 5 Grad hat oder so, und probiert ihn am nächsten Tag, wird der Wein nochmal viel mehr an Aromatik zeigen. Wenn ihr so viel noch im Glas habt oder in der Flasche, nur noch so viel, dann ist A, das Verhältnis von Luft zu Wein ein ungünstiges, sprich dann oxidiert er zu schnell. Außerdem macht es keinen Sinn, so viel Wein in der Flasche zu lassen, dann trinkt es halt einfach aus.
Also so viel Wein ist so ein Glas noch in der Flasche, ne? Für die, ja, die es nur hören. Mhm. Axel, du dachtest
genau,
was?
Genau, ich dachte, dass es eigentlich nur darum geht, wie viel Oberfläche der Luft ausgesetzt ist. Das ist also eigentlich, sobald es sozusagen den Flaschenkorpus erreicht ist, egal ist, welchen Füllstand das hat, oder stimmt das nicht?
Du musst ja einfach so rechnen. Ich meine, rein chemisch betrachtet ist es ja so, die freie SO2 im Wein schützt den Wein ja inklusive seiner Phenolstruktur, die er hat, und ein paar anderen Radikalfängern vor Oxidation, dass das Ding nicht braun wird, nicht luftig, nicht oxidativ schmeckt. Und wenn du da einen Dreiviertel Liter Luft drin hast fast und hast nur noch eine kleine Pfütze an Wein drin, dann hast du natürlich eine immense Menge an Luft, die sich mit diesen Schwefel und diesen Sauerstofffängern verbinden kann. Wenn du eine Flasche hast, bei der du so viel raustrinkst hier oben, vielleicht 0,1 oder 0,05, und du verschließt die, die kannst du 2 Wochen stehen lassen, da passiert gar nichts.
Leute, aber wir müssen jetzt nicht die nächste Flasche mal aufmachen einbedingt. Das Gute ist ja auch hier, das ist ja immer auch für dieses Lagern wichtig, in dem Moment, wo es ein Schraubverschluss ist, wie bei deinem Wein, jetzt ist es super, bei Korken ist es ja wieder was ganz anderes. Ne? Also ein Korken zum Beispiel liegend ist halt schwierig, ne? Der tropft bei mir immer alles voll dann am Ende.
Ja, das wollte ich schon sagen, also ich würde auch sagen, lieber ein bisschen Aroma rausschütteln in der Kühlschranktür, als alles ausräumen, weil das Ding nicht ganz zugeschraubt wurde oder nicht ganz dicht war, gibt auf jeden Fall mehr Ärger, ist manchmal hilfreich, weil der Kühlschrank danach wieder glänzt. Aber also ich habe, es ist sehr schlüssig, was du sagst. Ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ich denke auch, dass bei mir stehen die Flaschen da auch drin, auch die Rotweine. Aber vielleicht muss ich einfach den Zugriff auf den Kühlschrank einschränken, dass ich alle 5 Minuten wegen jedem
Michael, da gab es ja eine Frage auch von einem Hörer, nämlich die Frage, wie viel Weine du eigentlich offen bei dir im Kühlschrank stehen hast. Gleichzeitig.
Nee, würde ich auch gerne wissen, ehrlich
gesagt. Ja, aber das ist ja immer so, das ist gar nicht so viel, ne? Weil das ist ja Quatsch,
Nee, das ist nicht Quatsch. Ich habe auch dieses Coramin-System zu Hause, quasi, wo ich durch die geschlossene Flasche, ohne die Flasche öffnen zu müssen, ja über einen längeren Zeitraum, also auch mehrere Jahre, dass dann, wenn ich denke, mir ist nach einem Glas Rotwein, weil meine Frau sehr wenig Rotwein trinkt, dann mache ich das durchaus. Aber ich habe maximal 2 offene Weine da. Also wenn ich ein Wein nicht mehr mag oder ich ihn aufmache und ich ihn nicht mag, dann steht er noch zum Kochen da, zum Verkochen da. Das trinke ich nicht mehr und dann ist die zweite, aber die zweite mache ich dann schon etwas auf, wo ich weiß, dass es mir schmeckt. Also ich mache jetzt nicht 15 Flaschen auf, bis ich dann sage, gut, der passt jetzt aber meinem Gaumen ganz genauso. Das ist natürlich.
Trinkst du eigentlich jeden Abend noch so ein Glas Wein, wenn du nach Hause kommst, zur Entspannung?
Nein.
Zur Entspannung. Wann trinkst du überhaupt Wein? Weil wir sehen dich ja immer nur, Axel, das ist ja so eine Frage, die haben Axel und ich im Vorgespräch lange diskutiert.
Ja, genau. Vorgespräch.
Naja, haben wir ja auch ein Vorgespräch. Michael, wir haben dich eigentlich noch nie, trinkst du, das ist ja auch eine Frage, die, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer quält, trinkst du überhaupt Wein? Also trinkst du, wir haben dich noch nie Wein trinken sehen, Axel, oder?
Selten.
Immer nur spucken.
Ja, das stimmt. Also dann, das ist ja, ich bin so viel damit umgeben, dass ich da eher sorge, bin und eher vorsichtig. Immer wenn meine Frau sagt, Schatz, wir müssen reden, meistens heißt das, ich muss eine Flasche Wein aufmachen, weil es irgendwie ein sehr schweres Thema gibt oder irgendein Problem mit dem Kind oder irgendwas. Aber ansonsten bin ich jemand, der das nur trinkt, was mir wirklich schmeckt. Auf keinen Fall Wirkungstrinker, sondern immer nur Genusstrinker. Wir hatten gestern Mittag zum Beispiel bei uns ein kalifornisches Weingut, Promontory heißt das, der aktuelle Jahrgang, kostet über 1.000 Euro die Flasche. Da war der Winzer da,
David Chili aus Napa, der 2016er wurde präsentiert, 100 Parker-Punkte. Das trinke ich auch. Ne? Also auch am Tisch sitzend zu spucken, finde ich unhöflich. Das gehört sich nicht, wenn man bei einem Essen ist. Dann sage ich natürlich, habe ich auch meinen Kollegen gesagt, dann Mika, unser Sommer, habe ich gesagt, bitte schenk mir nur ganz wenig ein, weil ich muss ja abends noch unsere Beiratssitzung gehabt. Also ich halte mich da einfach zurück und ich rate es auch jedem eher auf die Dosis zu reduzieren und dieser alkoholfreie Januar, den viele machen, der jetzt ja überstanden ist oder so, sondern lieber aufs ganze Jahr zu schauen, eben wirklich. Und wir tragen ja dazu bei, Axel sagt ja auch, dass wir die Leute ein bisschen versauen. Das schreiben uns ja auch sehr viele, dass sie jetzt sagen, was früher 5 Euro war, ist jetzt immer mindestens 10 oder 12. Dazu tragen wir bei, dass man ja den Unterschied schon schmeckt und von daher. Nee, muss nicht immer.
Wie ist es denn, Christian, wie ist es bei dir? Wie ist es bei Winzern allgemein? Die sind ja auch viele mit Wein umgeben.
Also ich sage immer, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich esse kein Fleisch, aber ich lüge.
Sehr gut. Wo denn überall? In allen drei Punkten? Oder?
Also man muss eins sagen, ich bin natürlich als Winzer, würde man natürlich sagen, Hochrisikogruppe. Das ist ja in der heutigen Zeit ein Wort, das täglich benutzt. Hochrisikogruppe, was natürlich das Thema Alkohol betrifft. Und deswegen ist es bei uns natürlich schon eine ganz strikte Geschichte, dass wir während des Arbeitens keinen Alkohol trinken.
Und danach?
Bitte?
Danach?
Dann ja.
Dann ja. Aber ist das ein Thema unter Winzern? Also ist Alkoholismus ein Thema bei Winzern?
Großes Thema.
Ja?
Schon.
Tatsächlich? Ja, klar. Ja. Ist das eigentlich schwierig für euch, irgendwie eine Versicherung dahingehend ab? Also so eine, ich weiß nicht, Berufsunfähigkeitsversicherung oder sowas? Ist das teurer?
Die Leberspenderversicherung. das gibt es nicht. Was willst du ja versichern? Kannst du ja nicht sagen, jetzt haue ich mal einen rein und danach zahlt eine Versicherung. Aber sagen wir mal so, also ich würde mal so sagen, wenn man während der Arbeit, das ist Winzer wie Sommelier genau das Gleiche. Du musst natürlich in irgendeiner Weise bei diesem Beruf mental und von deiner Einstellung gefestigt genug sein, dass du sagst, egal wie lecker der Wein schmeckt, ich fange jetzt nicht während des Abfüllens, wenn wir, ich meine, es geht ja so los, zum Beispiel mein Mitarbeiter und ich, wenn wir früh die Füllanlage starten, dann werden die Filter abgeschmeckt, dann schmeckst du ab. Wenn das Wasser kommt, wann ist das Wasser zu Ende, wann kommt der Wein, wann trennst du ab und so weiter. Das wird alles zu 100% gespuckt. Und ich sage euch eins, früh um 5:30, wenn du noch müde bist, ist das nichts, was dir Spaß macht. Selbst spucken macht dir keinen Spaß, weil du natürlich morgens um 5:30 keine Lust hast, Alkohol in den Mund zu bekommen. Aber da hast du, wenn du das ausspuckst, das ist in 10 Minuten wieder weg. Aber trotzdem merkst du in dieser Zeit ganz kurz die Wirkung des Alkohols, den du über die Schleimhaut aufnimmst. Aber du kannst nicht in diesem Beruf hat niemand etwas verloren, der Wein probiert und sagt, ein kleiner Schluck muss runter, das funktioniert nicht.
Mhm. Wobei, also ich trinke schon tatsächlich jeden Tag Wein, das ist die Wahrheit, weil ich jetzt kurz drüber nachgedacht habe. Die Weine, die ich aufmache und verkoste, die schlucke ich auch runter. Also heute Mittag haben wir zum Beispiel eine wahnsinnig tolle 2015er Merceau Genevrière von Antoine Jobard aus dem Burgund verkauft. Die kostet bei uns knapp 200 Euro. Ich habe das verkostet, das war so ein genialer Wein, also so ein grandioser Chardonnay, wirklich. Und das Mitglied hat es auch gemerkt, weil ich gesagt habe, so, boah, ist das gut. Und er so, ja, schenken Sie sich bitte ein Glas ein. Und das ist dann das, wo ich dann sage, das ist total lieb und auch wahnsinnig großzügig, aber mache ich nicht. Aber probiert habe ich es natürlich trotzdem und bin jetzt ein bisschen.
Du sagst am Tisch, also der Gast hat den Wein bestellt und du trinkst und sagst, boah, ist das gut?
Ja.
Und sagst du auch, boah, ist das schlecht? Wenn nicht so, aber wenn es nicht schmeckt, was machst du denn dann?
Das ist geil. Ich möchte auch gerne mal am Mittwochnachmittag irgendwie so eine 200 Euro Wein im Mittag trinken.
Ja, ja. Und da vor allem noch dem Kellner was geben, das ist ja nett. Ja. Naja, wenn er nicht schmeckt, dann sage ich schon, ich weiß nicht. Also wenn, was heißt nicht schmeckt, ich habe alle Weine auf der Weinkarte selber ausgesucht. Das heißt, es gab irgendeinen Grund, ich muss die nicht selber gut finden, aber dafür das, was sie sind, aus meiner Sicht sind die eben gut. Es gibt natürlich Momente, wo ich sage, ja, Wein ist nicht ganz in Ordnung, dann sage ich das natürlich und sage, ich bin mir nicht ganz sicher, ich mache lieber nochmal eine Flasche auf, weil so habe ich den nicht in Erinnerung. Wir haben ja nur Mitglieder, die kommen immer wieder, ich habe ja nicht irgendwelche Lauftouristen, die ich nie wieder sehe und so weiter, wo ich denke, haha, deren Geld nehme ich, sondern ich will eine 100%ige Zufriedenheit. Wenn ich es es weiß, wenn ich es nicht besser weiß. Ne? Also ich hatte auch schon mal irgendwann einen Wein, wo ich dachte, okay, dann schmeckt er so, aber nicht zum Durchdrehen. Alle haben ausgetrunken, bitte noch eine Flasche. Ich mache die zweite Flasche auf. Ja, genial. Also die zweite Flasche, eine Klasse besser. Ich also, habe mich so geärgert, dass sie die erste Flasche auch getrunken haben. Und habe ich auch gesagt, ich merke jetzt erst, ich hätte ihnen das gar nicht einschenken dürfen. Weil so wie der Wein schmeckt, das ist jetzt die zweite Flasche. Das ist viel, viel besser. Und die erste hatte irgendwie so einen Schleicher oder sowas, leicht verdecktes, so einen leichten Ukuton oder wie auch immer. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser, sonst hätte ich es auch anders gemacht. Aber dann muss ich schon was sagen, habe neue Gläser gebracht, habe auch gesagt, okay, es fühlt sich an wie ein ganz anderer Wein, aber ich glaube, das kann man auch erwarten in der gehobenen Gastronomie, dass wenn sich da Menschen sind, die sich damit beschäftigen, dass man eben ernsthaft dann auch beraten wird und auch gesagt wird, okay, ist nicht so. Und wenn es Weine sind, wo ich weiß, die polarisieren, weil sie wahnsinnig viel Holz haben, weil sie oxidativ sind, weil sie orange sind, dann sage ich vorher ziemlich genau, und da warte auch von meinen Kollegen, dass wir vorher ziemlich genau beschreiben, was dann kommt, was der Gast zu erwarten hat. Und wenn genau das eingetroffen ist und er sich dann beschwert, muss er den Wein trotzdem bezahlen, weil mehr können wir dann nicht tun.
Stichwort zweite Flasche.
Ja,
sehr gut. Den Sauvignon Blanc einschenken, der arme Christian denkt schon, was reden die ganze Zeit
über diese Kneipe
wir reden von so dem Michael?
Dass du, zur Scheurebe wollte ich noch etwas sagen, weil ich fand wie Axel, ich habe auch so dieses leicht grünliche gehabt, was ich mochte auch, was es spannender gehabt hat, weg von diesem gelbfruchtigen, sondern leicht in dieses grünliche hinein. Und ich hatte aber auch ein bisschen, wahrscheinlich auch geschuldet der Jugend und einer leichten Gäraromatik, auch, dass man sie häufig hat, auch bei Rieslingen durchaus so ein bisschen Gletschereis, so ein kleines Eisbonbon, so diese Aromatik, die vor allem in der Jugend auch da ist. Wenn man das findet, wenn man das riecht, dann manchmal kommt man nämlich auf was und sagt, was ist das, was ist das? Jetzt habe ich es gesagt, vielleicht hat der ein oder andere das auch kurz in der Nase gehabt. Und jetzt machen wir aber den Sauvignon Blanc.
Michael, wie kann man eigentlich bei euch quasi Mitglied werden? Muss man da sich einkaufen? Wird man da berufen? Die Hanse Lounge ist ja sehr bekannt für hochwertigste Gastronomie. Oder?
Hä?
Ja doch, nicht?
Tatsächlich?
Das haben wir im Vorgespräch. Warte mal, Hanse Lounge Werbung. Das haben wir natürlich im Vorgespräch alles erläutert. Wir sind sehr bekannt, glaube ich nicht. Wir sind in Hamburg, kennt man uns wahrscheinlich
wie schon. Wie heißt das? Hanse Lauch?
Ja,
Hanse Lauch.
Diese Kneipe am Rathausmarkt ist das.
Ja. Aber man kann sich
auch Männer aus sagen, Stahl,
Christian, man kann sich einkaufen. Axel, ich habe ja mal angefragt, aber es gibt eine große Warteliste und es müssen zwei Leute für einen bürgen. Ist das so?
Ja, das ist ja eine Patenschaft, also hat ja nichts mit wirtschaftlichen Bürgen, sondern eine Patenschaft. Müssen zwei Leute für einen die Patenschaft ablehnen, die sagen, der Christian Stahl ist ein super Typ, der darf hierher. Dann kommt er hierher und an 3 von 4 Mal kann er nicht mehr stehen, nicht mehr reden und nicht mehr gerade ausgehen, weil er sich so quasi abgeschossen hat, um 5:30 morgens oder um 5:30 abends.
Und dann wird er aufgenommen, dann ist er aufgenommen.
Und dann sagen wir den Paten, wen habt ihr uns denn da geschickt? Das wollen wir eigentlich gar nicht haben. Und dann sagen die Paten, ihr Mitglied, das geht nicht, du hast meinen Namen hier. Also passiert höchst selten, aber kann durchaus passieren. Und dann kommt man rein, aber es ist tatsächlich so. Wir haben knapp die 1000 Mitglieder. Und wir haben gerade gestern unsere Beiratssitzung, aber es ist also, weil wir haben über 60 Antragsteller und wir hatten 8 Austritte seit der letzten Sitzung. Das heißt, wir vergeben immer nur die Plätze, die gerade auch frei geworden sind. Also man muss jetzt durchaus davon ausgehen, dass man in dem Jahr, wenn man heute einen Antrag stellt, nicht mehr Mitglied wird. Aber lasst uns über den Sauvignon Blanc sprechen.
Bin ich auch besser. Der ist auch günstiger als die Mitgliedschaft in der Hanse Lounge.
Ah, muss jeder für sich selber wissen, was wirklich günstig ist. Aber zum Teil.
Willst du das sagen, Hanse Lounge, so für eine Mitgliedschaft?
Aufnahmegebühr kostet 1.600 und aktuell kostet es 920 Euro im Jahr.
Okay.
Ja. Können wir über den Sauvignon Blanc sprechen? Aber wir können auch über die Hanse Lounge sprechen.
Ich finde das
super spannend.
Ja, aber ich würde immer noch das Zug- oder Flugticket on top rechnen, wenn ich sage quasi, von daher wäre das natürlich bei mir ein enormer Aufwand. Ne? Aber für einen Hamburger finde ich das eigentlich schon eine super
Sache. Ist eine schöne Sache.
Ja, 1.600 Euro, das ist kein Ding, das zu bezahlen, wenn ich mal essen gehen will.
Der Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc.
Der Sauvignon Blanc riecht wie ein Sauvignon Blanc. Ne? Das ist so ein bisschen. Das ist ja übrigens das Ich, Michael, wenn du das sagst. Also das nervt mich ja manchmal. Das ist eigentlich Sauvignon Blancs riechen wie immer. Also sie riechen immer gleich, finde ich.
Na, stimmt das? Lars, das stimmt nicht, weil nein, es stimmt nicht. Es stimmt tatsächlich wirklich nicht, weil es gibt schon auch Sauvignon Blancs, die ganz wie, also Grundzüge der Aromatik hat, bringt die Rebsorte mit. Bin ich mit dir hundertprozentig
dabei. Das meine ich.
Aber es gibt, wenn du zum Beispiel, ich habe jetzt wir haben auf der Karte Grasnitzberg Reserve von Weingut Thement aus der Steiermark, Jahrgang 17. Da, wenn du es nicht weißt, würdest du gar nicht davon ausgehen, dass es Sauvignon Blanc ist. Es gibt es schon auch aus dieser Rebsorte, wenn das sehr, sehr terroirbezogen ist, durchaus auch Bemühungen, quasi diese laute Aromatik, diese primäre Aromatik rauszuholen. Aber das trifft dann nicht die Erwartungshaltung der Menschen.
Er schmeckt nicht wie ein Sauvignon Blanc, gigantisch. Habt ihr, Leute, er riecht wie ein Sauvignon Blanc und er schmeckt ganz anders, Axel, oder?
Und wie riecht denn ein Sauvignon Blanc nochmal?
Was sag nochmal, für mich ist es immer diese grüne Paprika vor allen Dingen. Also dieses Kräutrige, ja?
Mal, während ihr sagt, was ihr wirklich riecht, sage ich mal, was ihr riechen sollt. Nein, das ist ein Spaß. Ich sag mal so, was ich merke, sind zwei Sachen. Es kommt extrem auf das Alter der Reben an. Je jünger die Reben, umso intensiver diese Aromatik, die dich an Sauvignon erinnert. Und je früher der Lesezeitpunkt und je grüner das Jahr oder je kühler das Jahr, umso intensiver die Aromatik. Das heißt, was wir natürlich machen, ist, dass wir für den Einstiegs-Sauvignon, was wir jetzt im Glas haben, eher die jüngeren, flacheren Anlagen nehmen. Und bei uns geht der Sauvignon bis in die Einzellage nach oben, wo wir dann so bei 38 Euro die Flasche sind. Da sind wir natürlich dann bei alten Reben und da geht es dann eher in dieses Subtile wie bei den Sancerres, die dann von älteren Reben sind und dann eben Holz gesehen haben und bei denen die Aromatik dann, wie Michael eben gerade gesagt hat, deutlich dezenter, subtiler und feiner ist.
Aber ist es nicht, geht es nicht eigentlich auch so? Axel, Michael, im Geschmack ist diese Aromatik bei weitem nicht. Also in der Nase ist es schon stark, finde ich, aber im Geschmack ist es fast schon cremig, sehr, sehr frisch, sehr leicht, aber eben nicht so aromatisch, was ich sehr angenehm finde. So, jetzt ist es ein Kompliment. Das ist ein Sauvignon Blanc, den ich wirklich gern trinke gerade.
Ja, ich finde, diese Art von Sauvignon Blanc hat natürlich gerade bei Leuten, die diese Art schätzen, einen unglaublichen Erfolg. Also es gibt natürlich die Chardonnay-Trinker. Ich würde jetzt Michael eher so in diese Chardonnay-Richtung einschätzen, der jetzt abends sich nicht einen Wein aufmacht, der auf dieser frischen, aromatischen Seite jetzt ist, sondern ich würde dich eher einschätzen als jemanden, der es etwas dezenter, etwas subtiler möchte, jetzt nicht mit 14 Alkohol, aber eben diese Salzigkeit und diese vielleicht auch schon ein paar Jahre gereift. Wobei ich ihn gegen den Axel und den Lars eher vom Trinkverhalten oder vom Probierverhalten eher einschätzen würde, als jemand, der genau abends, wenn er Lust hat, was zu trinken, das super geil findet.
Bei mir ist es tatsächlich so. Bei Axel und mir ist auch, macht es die Masse auch, also gerade bei Axel. nein. Aber das ist doch
mal so. Ja.
Aber findest du nicht, Axel, wie findest du diese vom Geschmack her? Das ist tatsächlich super. So ein Wein, der uns beiden gut schmeckt, ne?
Ja, der schmeckt mir auch hervorragend, aber auch, ne, gerade weil er so elegant ist, wie du sagst, also so und frisch ist und ich finde schon, dass er irgendwie ein bisschen Frucht hat, aber ich kann diese Frucht immer nicht so einordnen beim Sauvignon Blanc. Was ist das? Was würdet ihr sagen? Ich habe es, also schon in der Nase habe ich irgendwie Frucht. Ist das Kiwi oder ist das?
Ja, also Stachelbeere auf jeden Fall auch. Ja. Kiwi ist auch gut. Ich finde, im Mundgefühl hat der Wein mehr Punch als die Scheurebe. Ich finde, er hat mehr Extrakt. Er hat irgendwie, man hat das Gefühl, dass es kraftvoller ist. Obwohl, ich habe gerade nachgeschaut, beide haben 12,5 Alkohol. Es fühlt sich so an, dass jetzt, weil wir darüber gesprochen haben am Anfang, es umgekehrt schwerer wäre für die Scheurebe, wenn sie nach dem Sauvignon Blanc kommt. Deswegen kann ich es jetzt hundertprozentig verstehen, was der Christian gesagt hat, dass die Reihenfolge genau richtig ist. Auch da habe ich wieder so leichte, grünliche, Lars sagt, die grüne Paprika, die ist gar nicht so laut, es sind auch andere grüne, ich habe vielleicht über grünen Spargel nachgedacht, das sind also durchaus quasi, Axel nimmt es auch gern, so leicht vegetabile Dinge, so leicht grünliche, gemüsige Sachen, die es eben, die von dieser lauten, reinen Frucht eben weggehen und das ist am Gaumen tatsächlich geradliniger, als man oft denkt, dass die Nase einen quasi überrennt. Und das ist
also irgendwie auch ausgewogener zwischen diesen Kräutern und der Frucht, oder? Also sehr ausgewogen und dadurch sehr Ah, richtig so.
Zuckersäure ist sehr gut eingestellt. Zitrone ist auch gut. Ja, Zitrone, Grapefruit, Limette, es perlt so ein bisschen an der Innenseite der Lippe. Also es ist leicht herb auch. Das ist nicht nur süß, sondern das bringt auch gleich Spannung. Du spürst die Säure, du spürst was leicht, was herb ist besser als bitter, aber du merkst eben, dass es so, das passiert was, wenn du diesen Wein geschluckt hast, der ist nicht gleich weg, der ist noch da, der tänzelt auf der Lippe, der ist am Gaumen, der hat durchaus eine Länge, das ist schon bemerkenswert und ja, finde ich für mich auch echt spannend, aber.
Und Salz? Ja. Salz
fand ich bei der Scheurebe spürbarer. Ja. Ich habe das jetzt hier auch, dieses salzige Gefühl. Ich fand die Scheurebe, was rein das Salz betrifft, schon intensiver als jetzt in Sauvignon Blanc. Aber jetzt sagt der Christian natürlich, was du beschrieben hast, wie du den Wein beschrieben hast und was wir eigentlich hätten schmecken sollen, wenn das ein ernstzunehmender Podcast wäre.
Bitte?
Was?
Was hat er gesagt? Wieso ist es kein ernstzunehmender Podcast?
Naja, weil er hat ja gesagt, wir sagen, soll ihm sagen, was wir schmecken und dann sagt er, wie es schmeckt.
Dann lachen wir gemeinsam drüber.
Noch lachen wir.
Leute, Hasennest, wir haben uns so verplappert heute, weil wir hatten ja eigentlich eine Zeit lang über die Hanse Lounge gesprochen, ja, ne?
Viel zu kurz.
Schneidest du nachher alles raus, ne?
Ja, unbedingt. Nee, da bleibt alles drin. Hier, Director's Cut.
Director's Cut. Was ist denn jetzt? Haben wir irgendwas zum Sauvignon Blanc noch, Christian, wo du sagst, das ist eigentlich die Aromatik oder das ist die Stilistik und das wollen wir genau erreichen oder das ist etwas, was wir tropische Anklänge noch, die wir nicht gesagt haben, oder?
Was ich natürlich auf humoristische Art und Weise angedeutet habe, war nicht, was ihr schmecken sollt, sondern im Grunde genommen, was ich genau sagen wollte. Der Unterschied zwischen Scheurebe und Sauvignon sind natürlich erstens das Rebalter. Das heißt, die Scheurebe-Reben sind ein Tick älter, daher auch etwas feiner, etwas subtiler. Der Sauvignon sind viele jüngere Reben auch dabei und vor allem 2-3 Tage Maischestandzeit, beziehungsweise teilweise 1-2 Tage Maischestandzeit und dann halt Mazeration. Das heißt, wir haben die Beeren vom Stiel getrennt, wir haben es bei 3 Grad plus, haben wir die Maische mit oder den Saft mit den Beerenhäuten in Kontakt gelassen und dann nach dem Pressen den Saft nochmal mit dem Trub aufgerührt, um eben diese Auslaugung dieser ganzen grünen Aromaten, die wir eben schon in der Berge geschmeckt haben, auch im Wein zu haben. Und das ist natürlich der Grund, weswegen der Sauvignon natürlich auch diese Art hat, wie er sie jetzt hat. Und deswegen sage ich, das wollte ich gerade vorhin auch noch hinzufügen, es ist auch keinerlei Wertung, wenn jetzt jemand sagt, ich trinke gerne Sauvignon oder wenn jemand gerne sagt, ich trinke gerne Chardonnay. Das ist einfach nur eine persönliche Einstellung. Ich merke es zu Hause bei mir privat, wenn ich mit meiner Frau Wein trinke, manchmal geht es uns auf die Nerven, wenn wir sowas super aromatisches, zisch, frisch, eiskalt trinken. Wenn es einfach gerade nicht passt, weil wir irgendwie gerade sowieso reizüberflutet sind. Aber manchmal ist es auch so wie gestern, hatte ich eine Flasche Chardonnay Sonnenstuhl. Das hat halt natürlich viel Salz, viel Cremigkeit, viel Körper. Und das war dann so, dass meine Frau gesagt hat, gib mir mal bitte was anderes. Das ist mir jetzt zu viel Wein. Ich brauche jetzt was Einfacheres. Und so glaube ich, für jeden Weintrinker, er muss auch für die Situation, wo er gerade trinkt, den richtigen Wein finden. Und dafür gibt es ja Sommeliers und Leute wie euch und Podcasts.
Experten.
Auf jeden Fall.
Experten. Sag mal, jetzt können wir zum Hasennest. Und dann fragt man sich natürlich, wo ist Axel gerade hin? Axel,
hört ihr mich noch?
Wir hören dich noch. Wir sehen dich nicht.
Aber, ihr hört mich noch. Ja, meine Kamera.
Ich mache für dich das Licht an, auch wenn es so ist. Axel sitzt im Dunkeln.
Ich bin noch da.
Das ist gut. Christian, kurze Frage. Ich habe mir gedacht, warum heißt das Ding Hasennest? Wahrscheinlich heißt es Hasennest, weil es nicht so cool ist, wenn es Müller-Thurgau heißt. Richtig?
Nein, hat damit nichts zu tun. Die Idee, die man irgendwann mal in Deutschland hatte, dass man gesagt hat, wenn wir nach jahrelanger Misswirtschaft, die mit Müller-Thurgau betrieben wurde, weil man einfach sagen muss, Müller-Thurgau ist eine Rebsorte, die in der Lage ist, sehr, sehr viel Ertrag zu bringen. Und wenn man den Müller-Thurgau nicht kultiviert und nicht in seinem Ertrag reduziert und in die perfekte Lage kultiviert, dann bringt Müller-Thurgau halt sehr banale Weine. Und Das ist ein Problem, was dem Müller-Thurgau sehr viele Jahrzehnte nachgehangen ist. Und da hat man sich gedacht, wenn kein Mensch Müller-Thurgau will, nennen wir ihn eine Vivane. Und das hat selbstverständlich auch nicht funktioniert, weil der Wein wurde ja dadurch nicht besser.
Genau. Aber wieder was gelernt, Axel, wusstest du das, dass Rivale das gleiche ist wie Müller-Thurgau? Nee, wusste ich nicht.
Ja, wusste ich auch nicht.
Aber ist auch mehr und mehr verschwunden schon der Begriff. Ne? Den gibt es ja auch wirklich nur noch ganz selten, Rivana. Also,
aber hat man schon mal gehört, okay.
Hat man schon mal gehört,
ja. Genau, weiter. Okay, und du hast, ja, erzähl weiter.
Und Hasenest Müller-Thurgau heißt deswegen Hasenest, weil es bei uns die Müller-Thurgau-Lage ist, die einen Wein oder die Trauben erbringt, die wir nicht auf anderen Müller-Thurgau-Anlagen oder eine Weinstilistik erbringt, die wir nicht auf anderen Müller-Thurgau-Anlagen selbst kopieren können.
Heißt was? Ist es eine besondere Lage?
Es ist eine besondere Lage. Es ist ein Terroir, das wir selbst innerbetrieblich nicht kopieren können, weil es einfach auf 400 Meter Höhe liegt. Mhm. 400 Meter Höhe, sehr steiniger, sehr skelettreicher Boden. Wir haben wenig Humusauflage. Dann kommt Lettenkolper, was ein sehr fester Boden ist. Das heißt, die Reben brauchen mal mindestens 8-9 Jahre, bis sie durch diese beschwerlichen Schichten und den Fels durch sind. Und dann aber eine sehr, sehr stabile Nährstoff- und Wasserversorgung haben.
Und dann habt ihr da aber auch viele Erträge, die ihr nochmal künstlich reduziert?
Ja, natürlich.
Tatsächlich?
Müller-Thurgau ist halt einfach eine Rebsorte, da musst du ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln. Und du kannst das... Wir können das zum Beispiel am Randesacker Sonnenstuhl nicht kopieren, weil der Randesacker Sonnenstuhl ist eine Top-Lage für Chardonnay, aber ist für Müller-Thurgau zu tiefgründig, zu heiß. Das heißt, am Ende des Tages, wenn du Müller-Thurgau von vornherein auf den Ertrag einstellst, den du später haben möchtest, kann es dir passieren, dass er einfach zu früh reif ist, zu wenig Säure hat und zu viel Alkohol entwickelt. Oder die Beeren dann aufplatzen, zu groß werden und du wiederum nicht das erreichst, was du willst. Das heißt, im letzten Jahr auch da gestaffelte Lese, immer wieder durchgehen, Traubensaft raus, lesen zuerst mal, Grünlese, Traubensafternte, Basisweinernte, vielleicht so ein bisschen Süßreserve rausernten und immer Stück für Stück den Ertrag reduzieren, bis wir bei dem Ziel waren, das wir hatten. Und dann konnten wir ihn lesen und dann kriegst du halt diese Art von Wein hin.
Ich habe eine Frage. Und zwar, der riecht jetzt ganz anders als die Weine vorher und er riecht auf eine Art und Weise, wie ich sie irgendwie von Weinen irgendwie auch kenne. Aber ich kann es nie beschreiben. Aber was könnt ihr mir das vielleicht sagen, was ihr jetzt im Vergleich zu den anderen Weinen
da riecht? Also für mich ist die Nase... deutlich, also wirklich gelbfruchtiger, so ein gelber Apfel, der erstmal sehr dominiert für mich, sehr, sehr intensiv, vielleicht auch ein bisschen so diese, wie heißen die in Deutschland?
Quitten?
Ja, Ringlotten, so gelbe Pflaumen. Ja, Ringlotten heißt das bei uns. Heißt das Ringlotten. So gelbe Pflaumen, so ein bisschen in diese sehr gelbliche Richtung auch. Und die Nase ist, also man muss es schon ausspülen, das hat der Christian auch am Anfang gesagt, dass du diesen Sauvignon Blanc, der ja trotzdem lauter ist, auf jeden Fall wegkriegst, auch aus der Nase, einmal einatmen oder irgendwie und auch aus dem Glas. Und am Gaumen hast du, also von der Stilistik finde ich schon, dass es erkennbar ist, dass es eine Handschrift ist, weil die Weine alle sehr klar sind, alle sehr, sehr sauber, sehr, dieses Zuckersäurespiel ist gut eingestellt.
Du meinst ja so eine Handschrift, also dass man die Stahlfamilie erkennt sozusagen.
Ja, genau, die Stilistik von Christian, dass man das, und das ist ja schon mal, ist ja schon ziemlich, ziemlich groß, wenn einem das gelingt, dass man Wein probiert und sagt, boah, das ist wahrscheinlich vom Stahl, weil das so seine Stilistik ist, seine Handschrift, und man sagt, das ist der Teil des Terroirs, ist ja auch die Arbeit des Winzers, die so prägend ist, dass man sowas dann auch erschmeckt. Das ist dann schon ganz, ganz weit oben.
Aber was würdest du sagen? Wie würdest du es beschreiben?
Na, die Stilistik Geschmack ist für mich jetzt...
also vom Geschmack her dieser Wein?
Vom Geschmack, okay. Hm? Hm.
vielleicht auch ein bisschen Birne noch, was Aromatisches in diese, weiß nicht, Williams, also in so eine aromatische, saftige Birne, nicht in eine grüne Birne hinein. Der gelbe Apfel ist da. Es wirkt ein bisschen trockener, also es wirkt ein bisschen schlanker vom Mundgefühl auch, also vom im Zwischenteil von Nase zu Gaumen. Im mittleren Gaumen ist es nicht ganz so kräftig, also ein bisschen eleganter. Ich finde, es wirkt überhaupt nicht hefig oder schmelzig oder cremig, sondern eher eben klar und geradlinig. Ja, so würde ich das sagen.
Aber auch da, du hast recht, man merkt diese Handschrift tatsächlich, das ist ja ein großes Kompliment für einen Winzer, tatsächlich, man schmeckt, jetzt hat man so ein Gefühl wie so für Stahlweine irgendwie, ne? Man weiß jetzt, man ahnt jetzt, wie der Silvaner schmecken wird. Ich finde, die sind alle sehr elegant. Also sie schmecken alle nicht irgendwie so, also billig ist das falsche Wort, ihr wisst, was ich meine, aber sie schmecken halt so, dass man sagt, die kannst du zu verschiedenen Momenten, Zeitpunkten, Essen überall anreichen und wirst dich nie blamieren damit.
Im Gegenteil. Also, auf jeden Fall bin ich bei dir. Was den Silvaner betrifft, ist es natürlich, das dann ein anderer Jahrgang. Und ja. Das ist schon beim Jahrgang ist sehr spezifisch immer, wie ist die Säurestruktur des Jahrgangs, wie ist die phenolische Reife des Jahrgangs. Das ist schon sehr abhängig. Also, um wirklich das objektiv erstmal betrachten zu können, hast du zwei Möglichkeiten, alles aus einem Jahrgang oder eine bestimmte Lage aus unterschiedlichen Jahrgängen. Nur da hat sich vielleicht die Stilistik des Winzers innerhalb der Zeit auch verändert, weil er irgendwann gesagt hat, ich nehme jetzt nicht nur Barrix, ich nehme auch große Fässer oder ich nehme auch Amphoren oder ich nehme überhaupt kein neues Holz mehr. Und dann schmeckt der Wein natürlich jedes Mal anders und dann kriegst du es auch schwer mit, weil der Winzer dann gesagt hat, okay, wir lesen jetzt mit kleineren Kisten, damit die Trauben wirklich super frisch zu uns kommen. Oder wir haben jetzt ein Kühlhaus gebaut und wir kühlen die Trauben nochmal runter, bevor wir sie verarbeiten, um diese Frische zu erhalten. Oder wir machen einen Teil jetzt mit Trockeneis, um diese Frische wirklich es muss richtig grün und richtig knacken vor lauter Frische. Und da hat der Winzer ja auch manchmal vielleicht Ideen oder Überlegungen oder Einfälle, wo er sagt, das lass uns mal ausprobieren und dann schmeckt der Wein vielleicht dann doch anders in dem Jahr, als er sich vielleicht selber wünscht. Ne?
Christian, mich würde trotzdem noch interessieren, Haselnest steht auf dem Etikett vorne, aber eben nicht Haselnest Müller-Thurgau. Warum nicht?
Einfach deshalb, weil ich sage, dass da die Lage noch entscheidender als die Rebsorte ist.
Okay. Das heißt, auch wenn das ein Riesling wäre und ein Sauvignon Blanc, würdest du genau das gleiche Etikett haben?
Weil die Lage einfach für mich in diesem Fall so charakteristisch ist innerhalb der Kollektion, dass wir sagen, das ist so ein Wein, den wir als Markenname irgendwie oder als Markenlage auch für uns so in den letzten 20 Jahren auch etabliert haben. Das ist natürlich auch der erste Weinberg gewesen, den meine Eltern damals gepflanzt haben. 1984 sind noch die originalen Reben. Und natürlich auch der erste Wein, mit dem ich dann in der Öffentlichkeit gestanden bin, 2003 das erste Mal in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und dann 2006 den internationalen Müller-Thurgau-Preis gewonnen. Und das waren natürlich die ersten Erfolge, waren natürlich mit der Rebsorte Müller-Thurgau, weil es natürlich auch das Einzige war, was wir hatten zu dieser Zeit.
Also das hattet ihr ganz bis 2006, hattet ihr nur Müller-Thurgau?
Ja, wir hatten noch ein paar andere Sidekicks, die in Franken halt so existiert haben.
Massenträger.
Ja, so ein Bacchus und so Zeugs. Aber man muss natürlich eins sagen, wir haben ja das Weingut, ich habe ja mit meiner Frau damals 2005 nach Beendigung des Studiums, hatten wir 2,5 Hektar und vielleicht 5 Weinberge. Mittlerweile sind es, sagen wir mal, 35, 40 Hektar und 152 Parzellen.
Wow.
Das heißt, wir haben
innerhalb von gut 15 Jahren.
Ja.
Wow. Ja.
Sagen wir 17 Jahre.
Also immer wieder zugekauft. Das heißt, du hast immer alles das, was du verdient hast, sofort wieder investiert.
Gepachtet, Flächen rausgerissen, Flächen neu angelegt. Sonst, ich meine, wir haben mittlerweile natürlich. Du musst dir so vorstellen, die innerbetriebliche Qualitätspyramide ist so. Wir befinden uns jetzt im Moment bei den Rebsortenweinen. Das sind Weine um die 12, 13, 14 Euro rum.
12,90 Euro alle drei Weine übrigens. Mhm.
12,90 Euro, genau. Ei, wo, Michael? Silkes Weinkeller.
Ja, haben wir schon genug gesagt jetzt, das reicht.
Ja, also Rebsortenweite ist die eine Stufe. Was kommt dann?
Meine, dann geht es weiter mit den Best of Selections. Das heißt, es sind dann alte Reben. Alte Reben, mehrere Lesedurchgänge. Das ist das, was der Michael jetzt schon im Glas hat, nämlich Silvaner Best of 2020. Und darüber kommen dann nochmal die Single Vineyard Selections, die Einzellagen. Mhm. Die werden dann im Holz gemacht, ausschließlich im Holz. Das heißt, wir bewegen uns natürlich nach dem romanischen System in der Geografie immer feiner und detailreicher. Mhm. Das heißt, dieser Hasennest ist im Grunde genommen jetzt bei den Rebsorten deswegen in dieser Liga drin, weil er da auch in diese Liga passt. Und die Lage eben so einzigartig für uns ist, dass wir in diesem Fall lieber die Lage draufschreiben als die Rebsorte. Die Rebsorte steht nebenbei auf Etikett auch drauf, nur nicht so präsent in der Mitte.
Aber das heißt, du hast gar keinen Ortswein quasi, wie man das eigentlich in der VDP-Pyramide kennt, sondern du hast Rebsortenweine und dann hast du Best-of-Weine und dann hast du Single Vineyards.
Liegt auch daran, die Erklärung ist natürlich, vielen Dank für den Hinweis, die Erklärung ist natürlich ganz richtig, in Auernhofen gibt es ja keinen einzigen Weinberg. Auernhofen ist ein Dorf, das im Lössverwehungsland des Ochsenfurter Gaus liegt. Wir haben perfekte Bedingungen für Zuckerrüben, beinahe so gut wie in Rheinhessen, haben aber eben nicht aus der Kultur heraus, nicht dieses Mischsystem wie in Rheinhessen, dass du Zuckerrübe, Mais, Getreide, Weinberg hast, Weinfeld, was ja eben im flachen Bereich häufig so ist in Rheinhessen, sondern das war ja durch den Anbaustopp in Deutschland einfach auch gar nicht erlaubt. Das heißt, bei uns sind in Franken die Reben immer nur an den Hängen erlaubt gewesen. Und dadurch haben wir bei uns hier in dieser Gegend nie die Möglichkeit auch gehabt, Weinberge oder Weinfelder anzupflanzen. Was, will ich jetzt nicht sagen, positiv oder negativ, ist einfach nur, es ist, wie es ist. Und wir haben dadurch im Taubertal 10 Kilometer im Süden und im Maintal 25, 35 Kilometer im Norden von uns die Weinberge gekauft, gepachtet, neu angelegt und so weiter. Das heißt, selber in Auernhofen steht kein einziger Rebstock. Von daher auch nicht diesen Ortswein, weil welchen Ortswein sollte ich machen? Dann ran das Acker. Ja, die 150 Parzellen habe ich von Würzburg am Main entlang bis Sulzfeld. Das heißt, Landesacker, Eibelstadt, Sommerhausen, Frickenhausen, Marktbreit, Sulzfeld, alles am Main entlang und in Tauberzell im Taubertal.
Leute, wir haben noch 15 Minuten für den besten Wein und man riecht rein und man ahnt. Oder ist es jetzt, weil er so viel mehr, also so viel mehr hat er gar nicht, 2%? Und ich habe, ich muss niesen, ich bin allergisch gegen diesen Wein. Nein,
Gesundheit.
Gesundheit, Entschuldigung. Entschuldigung, liebe Hörer.
Boah, der riecht. Genau, was sagt der Knigge? Muss man sich entschuldigen oder eigentlich nicht?
Ja, muss
man hätte gar nicht so niesen dürfen, ne?
Also,
kann man es rausschneiden?
Du willst es wissen? Nein, du willst es wissen. Tatsächlich kommentiert man keine Körpergeräusche. Also weder der das Körpergeräusch von sich gibt, noch der das wahrnimmt. Also
Axel hat den Fehler gemacht, mit anderen Worten.
Tatsächlich.
Jetzt habe ich den Fehler gemacht. Mhm. Muss ich mich jetzt entschuldigen, oder?
Nein, das ist ja auch schon wieder ein
Kommentar. Auch wieder ein Kommentar. Jetzt, wo du sagst Gesundheit, müssten natürlich Christian und ich dem auch folgen, weil sonst Lars denken würde, es ist unhöflich von uns, nachdem du es ja gemacht hast, obwohl wir es ja wissen, dass das eigentlich nicht, dass man es eigentlich nicht macht.
Also man sagt auch nicht Gesundheit.
Nee.
Keine also, Körpergeräusche, ist ja klar. Wenn einer jetzt rülpst, sagst du ja auch nicht Wohlsein.
Doch, aber... Ich trinke ja auch beide über 4 Wochen.
Schuld, sagst du da. Schuld. Ja,
Leute, jetzt dieser Wein, das muss man sagen, das ist ja. Ich habe mir die Weine gekriegt und irgendwie bei
mir. Wer rülpst überhaupt?
Guck mal hier bei mir, aber ich habe schon den Test gemacht, weil ich das ja wusste, dass Christian das sagt. Ich habe den Wein schon eine Stunde schon mal leer gemacht, um den Test zu machen. Vor einer Woche ungefähr, vor 5 Tagen. Ungefähr zur Hälfte. Und man muss sagen, das war aber auch schon in den ersten Schlucken ein sehr guter Wein. Aber er ist jetzt nochmal. Eine Nummer besser. Kann man den auch 2 Wochen lang trinken, wenn er geöffnet ist? Ich weiß es nicht.
Wenn du derart viel Selbstkontrolle hast, ja.
Ja, aber es ist schwierig. Und es ist wirklich so ein Wein, ihr habt natürlich recht, den muss man, hätte man jetzt, ich wollte ihn wahrscheinlich als erstes trinken, weil ich die Hoffnung hatte, dass die anderen Weine noch besser sind, aber es ist natürlich vermessen. Michael, aber du bist der Experte. Was sagst du zu diesem Wein?
Zum einen, es ist 2020, es ist Best of Stahl, der Wein kostet 18,90 Euro und du siehst, das Erste, was du auffällst, ist natürlich die Farbe deutlich kraftvoller als die ersten drei Weine. Man sieht das also wirklich sofort beim Einschenken schon. Auch das kann ein Indikator sein, wenn ich bei der Reihenfolge, also durchaus die kraftvoll, die tieffärbigeren Weine würde man nach hinten packen, weil die automatisch in der Regel schon reifer, vielleicht erste oxidative Geschichten haben oder einfach länger Kontakt mit der Traubenschale hatten und da kommt eben dann die Farbe her oder vom Holzeinsatz und das sieht man jetzt, also ich finde eine ganz schöne Farbe, also wirklich ein nicht zu dunkles, aber ein sehr, ja, ein schönes Goldgelb vielleicht von der Farbe und die Nase, und das finde ich ist auch schon spannend, du hast das Gefühl schon, wenn du reinriechst, wow, da ist jetzt mehr. Also da ist, wenn wir vorher gesagt haben, wirkt ein bisschen extraktreicher, ist jetzt die Nase an sich schon einfach tiefer. Du merkst, da ist viel mehr schon in der Nase jetzt, sofort. Und das sind jetzt 6 Euro Unterschied.
Was denn? Was? Ich auch dazu sagen muss, Michael hat komplett recht. Das ist genau das, was wir natürlich gemacht haben, was Michael hier riecht und beschrieben hat. Der Wein bleibt natürlich immer bei der Maische. Wird später geerntet, es ist eine Selektion ganz reifer Trauben, nur die ältesten, steilsten und besten Weinberge, und dann bleibt er natürlich auch länger bei der Hefe. Sprich, das ist natürlich nichts, was wir dann jetzt schon im Dezember oder sowas abfüllen, sondern das bleibt länger bei der Hefe, immer bis zum Ende bei der Vollhefe, und die Spitzensachen dann aus den Einzellagen, wo dann blauer Silvaner Sonnenstuhl oder sowas noch dabei ist, die dann so an die 30 Euro kosten, die bleiben dann fast ein Jahr im Holz und bei der Feinhefe.
Also dieses Hefe finde ich, Axel, zum Beispiel, das riecht man. Also man riecht so ein bisschen leicht dieses Brioche-mäßige. Das habe ich wirklich so gleich in der Nase. Ich habe auch ein bisschen so Orangenschale, Orangenzeste, also so eine leichte Frische, aber was Dezentes. Es wirkt trotzdem sehr, sehr elegant, auch die Nase. Ich habe noch nicht getrunken.
Ich auch nicht.
Aber sehr animierend. Es riecht wirklich so, dass man sagt, oh, das würde ich jetzt eigentlich gern trinken wollen. Das ist so.
Und was das Gute ist, Michael, du sollst es sogar trinken. Mhm. Es riecht nicht nur animierend, du sollst es trinken. Christian, kannst du vielleicht sagen, was würdest du als Koch denn dazu empfehlen? Was würdest du da als Essen zu empfehlen zu diesem Wein und zu welchem Gang?
Ich könnte mir zu diesem Wein ganz toll vorstellen, zum Beispiel einen Steinbutt in der Salzkruste. Oder von mir aus auch in Butter gebraten, aber am besten in der Salzkruste, dann nochmal mit so leicht schäumender brauner Butter kurz abglasiert, kurz ruhen lassen, dann dazu am besten ein Ragout aus Kartoffel, Artischocke, Tagliatelle, Olive und vielleicht ein bisschen Tomate. Das Ganze als Ragout mit einer Tomatenessenz angegossen, Tomatenessenz vielleicht mit einem hochwertigen Olivenöl aufgemixt, dass man da quasi wie eine Beurre Blanc macht, nur anstatt Butter, vielleicht auch ein Stückchen Butter rein, aber nicht zu fett, aber das Ganze mit Olivenöl aufmixt. Das macht das Ganze so ein bisschen leichter mediterraner. Und das Ganze dann eben zusammen Ragout, dieses Olivenölfilet und einen gebratenen Steinbutt mit vielleicht auch ein bisschen Rosmarinbutter abglasiert. Und da findet man, glaube ich, dann all diese Komponenten in diesem Wein wieder, sowohl dieses Kräutrige als auch die grünen Töne von der Artischocke. Wir haben dieses Umami von der Tomatenessenz und die Salzigkeit, diese Nussigkeit durch das längere Hefelager, was wir auch mit der braunen Butter zum Steinbutt wieder zu bringen. Vielleicht so. Und einen Löffel Kaviar schadet nie, oder?
Hätte ich übrigens auch genauso gesagt. Ja. Ich hätte das Gericht genauso
aber
gesagt.
Aber das ist irre, das ist bei dir, das kannst du. Ja, Axel, du willst es auch fragen. Ja. Frage es.
Was?
Frage es, du willst es auch fragen.
Nee, ich will es eigentlich in die andere Richtung fragen. Also ich habe nämlich heute Abend, habe ich Hunger und ich werde was kochen und ich habe diesen Wein. Aber dieses Gericht, was du vorgeschlagen hast, das kriege ich nicht ganz hin, weil auch mein Supermarkt, glaube ich, einige Inkredenzien nicht hat. Was könnte man denn als Normalsterblicher dazu selber kochen? Was könnte ich machen?
Das ist kein kompliziertes Gericht. Das kannst du wirklich machen, aber du kannst zum Beispiel auch, was kann man genauso machen, lass mich mal überlegen, was habt ihr in Hamburg? Habt ihr Sitzungen? Kriegt ihr Sitzungen?
Ja.
Vielleicht?
Aber hat Axel jetzt gerade, was hast du denn da, Axel, gerade? Da können wir auch jetzt mal so ein bisschen hier die beiden Köche. Ihr seid ja beide, Michael ist ja auch gelernter Koch. Was hast du da, Axel?
Ich hab Sojahack und Spaghetti da. Aber ich könnte auch nochmal einkaufen gehen.
Sojahack und Spaghetti.
Sojahack und Spaghetti da.
Ja, ja, genau. Also da steht Sojahack drauf. Also da steht.
Ist also, es
Soja, das ist so ein, was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Leute, das ist Hack aus Soja, schmeckt total gut.
Ja,
vegetarisches Hack.
In der Bolognese schmecke ich nicht den Unterschied.
Wirf es mal weg.
Okay, dann.
Nee, also pass auf, wenn du Pasta da hast, würde ich dir empfehlen, sag dir ein schönes Stück Parmesan. Dann kochst du die Pasta, dann lässt du in diesem Pastatopf, in diesem Nudelwasser, das magst du nicht zu salzig, aber schön, schon mit einer ordentlichen Prise Salz, da lässt du du gießt die Pasta ab, du lässt sie nicht vollständig abtropfen, da darf ruhig noch so ein halber Zentimeter Wasser im Topf sein. Dann reibst du dir davor den Parmesan schön fein, gibst ihn so chargenweise rein, vielleicht einen kleinen Schluck Olivenöl, emulgierst das Ganze, dass das mit dem Nudelwasser der Parmesan sich löst, nicht mehr heiß machen. Sonst böse. Und dann schmeißt du noch zwei Eigelb rein und ziehst es nochmal rum. Du kannst es dann nochmal auf schwache Hitze stellen, dass es so ein bisschen anzieht, dass du eine gute Konsistenz hast. Dann hast du eine perfekte Parmesan-Eigelb-Emulsion mit dem Nudelwasser. Brauchst gar nicht mehr viel machen, hast die beste Pasta, die du kriegen kannst.
Wow. Bisschen schwarzer Pfeffer noch drüber vielleicht und fertig, ja.
Aber muss man das eigentlich?
Muss das eigentlich
ganz durch sein, dass nicht irgendwie, falls es schlecht ist, Salmonellen und so? Nee?
Nein, da passiert gar nichts. Wenn du es mach das rein in die heiße Pasta, stell es nochmal ganz kurz drauf auf die ausgeschaltete Herdplatte. Mach das mit dem Holzlöffel so und du merkst, mach das so, dass es nicht Rührei wird.
Aber nur das Eigelb, ne? Nicht das Eiweiß.
Ja, mach nur das Eigelb.
Boah, man kriegt total Hunger.
Ja, ich auch. Können wir jetzt irgendwie Feierabend machen?
Und dann dazu diesen Wein, das passt?
Ja, ja. Oder Michael, würdest du sagen, Parmesan, Umami, wenn du natürlich Tomatenessenz oder was da hast, dann machst du ein Stück Tomatenessenz rein und nicht Wasser. Aber wenn du Parmesan hast, eine tolle Pasta, schwarzer Pfeffer.
Absolut. Also was der Wein nämlich auch hat, er hat auch wieder dieses Salz. Ich finde den klasse. Ich feiere das gerade richtig. Ich finde den wirklich großartig. Ich finde es ein fantastischer Silvaner, der durchaus aber auch, finde ich, so ein bisschen international schmeckt. Also wenn ich jetzt Gäste hätte, so quasi, gib mir mal einen deutschen Wein, wie schmeckt ein deutscher Wein, was ist die DNA, dann ist es Riesling, ja. Und dann wird es schon schwieriger, dann sagt man vielleicht Grauburgunder, okay, aber Silvaner wäre so etwas, was doch schon sehr typisch für Deutschland eben wäre. Und diese Machart, die dieses doch auch Burgundische hat, dieses Salzige, dieses nicht zu sehr auf die Frucht basierend, das ist schon, ich finde es richtig, richtig gut. Also ich mag es total gerne, also.
Da sind wir auch schon in der Abstimmungsfrage. Das ist dein Lieblingswein heute, Michael?
Tatsächlich mit Abstand. Also ich,
ne? Me too. Axel?
Ja. Das ist bockstark.
Ich probiere nochmal den allerersten, weil der fand ich auch richtig gut.
Also, wir müssen trotzdem zum Ende kommen. Christian, wir sagen.
Was ist Christian? Was ist dein Lieblingswein?
Ja, Lieblingswein.
Es kommt in der Tat auf die Situation an, aber ich bin auch vom Typ her eher der Silvaner Chardonnay Blanc Trinker. Habe aber, wenn ich auf der Terrasse sitze oder während des Barbecue, wenn ich dort stehe und grill für die Familie was, finde ich auch sowas wie Sauvignon oder Scheurebe oder wenn es dann aromatischer vorne weggeht, so ein Thai-Salat oder sowas, finde ich sowas auch toll. Es kommt auf die Situation an. Ich bin persönlich, mein Herz hängt natürlich an solchen Sachen wie Silvaner Best of und drüber. Natürlich noch mehr, weil es natürlich noch mehr Winzerhandwerk und Kunst ist und es noch besser zu meiner Küche passt.
Wir danken.
Axel. Und ich muss erst mal sagen, ich habe ja das ganze Weinpaket und es ist ja noch verschlossen und das ist total cool, weil das ist ein tolles Weinpaket. Wirklich. Hat alles echt richtig, richtig gut geschmeckt. Und ich bin normalerweise viel kritischer.
Das stimmt. Du bist normalerweise, weißt du noch diese Phase, ja, Axel, wo du ganz kritisch warst, wo die, egal was war, wir hatten hier Weine für 200 Euro. Das schmeckt mir gar nicht.
So geil. Ja, aber weil es einfach keine gute Qualität war.
Natürlich.
Was war denn dein Lieblingswein jetzt, Axel? Ich hab's nicht verstanden. Ja, was machst du denn am liebsten?
Ich fand's, ne, die sind so unterschiedlich. Also ich finde den Silvaner auch toll. Der schmeckt selbst mir, ne? Also da treffen wir uns mal, Michi. Das ist ja auch nicht so oft. Aber die Scheurebe hat mich auch echt abgeholt. Und wahrscheinlich würde ich am Ende auch eher die Scheurebe trinken, einfach weil es mehr frische, mehr Frucht.
Und so schlecht war der Hasennest. Leute, unterschätzt mir das Hasennest nicht. Das war ja. Christian. Also siehst, wir bedanken uns recht herzlich. Schenken schöne Grüße nach Franken. In einer der nächsten Folgen. Wir schieben ja immer noch Tim Melzer und Sascha vor uns her. Wir hoffen vielleicht, Leute, hört rein, in 2 Wochen kann es schon Tim Melzer oder Sascha oder Tim Melzer und Sascha.
Schieben wir die vor uns her oder rennen wir ihnen hinterher?
Nein, wir finden die Termine.
Die rennen uns hinterher.
Die Termingestaltung, ich weiß gar nicht, die Termingestaltung ist, wie sie ist. Herzlichen Dank. Auf das Leben. Wollen wir noch ein Foto machen für alle Beteiligten? Ja, lass mal machen. Ohne Glas, mit Glas, ohne Glas.
Mal ohne Glas?
Ja, Christian, lass dich mal anschauen in Hamburg. Dann
ja, aber wir können hier mal mit Flasche machen.
nee, mit Flasche. Das ist eine Schleichwerbung. Leute, nee, ich mal ohne Flasche.
Ja?
Ohne Flasche, ja.
Hallo.
Ich habe noch einen Witz für euch.
Ja.
Was sagt Olaf Scholz, wenn man ihn fragt, wie spät es ist?
Nix.
Es regnet. Ja, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich meine, natürlich nicht so gut wie der. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich esse kein Fleisch. Aber ich lüge. Das merken wir uns. Christian, vielen, vielen Dank. Bis
danke, es war mir ein großes Vergnügen. Wenn ich in Hamburg bin, komme ich in die Hansa Lounge. Ich versuche einzuchecken mit meiner Frequent Flyer Card und sage dann...
Und bring viel Geld mit. Viel Geld.
1650 oder was?
Ja.
Ja. Einen schönen Abend wünsche ich euch.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Servus.
Ein Podcast von Funke.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.